Das wird jetzt schwierig, aber ich werde mich sehr bemühen. Und generell können wir ja sagen, aus aktuellem Anlass in diesem Jahr wird ja sehr viel gewählt. Nicht? Also der Bundestag wird neu gewählt, damit auch der Bundeskanzler, in vielen Bundesländern wird neu gewählt. Und da ist es ja allgemein auch ganz interessant mal, wenn wir uns als Christen überhaupt mit Politik auseinandersetzen oder uns Gedanken machen, ist Politik überhaupt etwas für uns oder sollen wir am besten uns ganz weit davon zurückhalten? Also in der christlichen Kirche gab es ja verschiedene Positionen dabei. Da gab es einmal die katholische Kirche des Mittelalters, die mit Innozenz dem Dritten beispielsweise gesagt hatte, eben Staat und Kirche sind eins, die gehören zusammen, die kann man gar nicht voneinander trennen. Aber natürlich, die Kirche steht über dem Staat und der Staat muss der Kirche gehorchen, weil der die Staat ist ja nur irdisch, aber die Kirche ist göttlich. Das andere Extrem war da die Weltverneinung mancher mennonitischer Kreise zur Zeit der Reformation. Einen derer Glaubenssätze war gewesen, vollkommen vom Staat fernhalten, das ist alles eben auch weltlich, aber weil es weltlich ist, sollen wir als Christen gar nichts damit zu tun haben. Also vollkommen fernhalten davon. Das war auch einer der Gründe, warum die Mennoniten eben im 16. und 17. Jahrhundert nach Russland ausgewandert sind, weil die damalige Zarin Katharina die Große hatte ihnen eben ein Privileg gewährt, dass sie keinen Wehrdienst machen müssten. Und nachdem das Privileg aufgehoben worden war, sind dann viele Mennoniten ausgewandert nach Kanada, in die USA, nach Südamerika, Paraguay, Uruguay und Brasilien. Und da hatten sie dann eigene Staaten aufgebaut. Gerade aus diesem Grund, das war das treibende Motiv vieler Mennoniten damals gewesen, vom Staat fernhalten. Kein Wehrdienst, keine aktive Wahl, keine passive Wahl, möglichst fernhalten. Heute sehen das alle Mennoniten nicht mehr genauso, das ist ein bisschen aufgespalten, aber das sind die großen Positionen, die in der Vergangenheit vertreten worden sind. Und jetzt ist die Frage, wie stellen wir uns dazu? Und dafür wollen wir etwas in ein Gespräch hineinkommen. Ich möchte euch dabei eben Otto vorstellen. Otto hat gerade seine Ausbildung als Maschinenschlosser zu Ende gemacht. Er hat auch einige Gründe für seine Auffassung gesammelt, denn er meint, auch nachdem er einige Jahre Christ ist, Politik, das ist nun gar nichts für einen Christen. Davon soll man die Finger mitlassen, das ist schlecht. Otto ist manchmal etwas so seltsam angezogen, aber also auch im Sommer. Also weißt du, Michael, so mit der Politik, das ist ja nun alles schlimm, nicht? Politik, das ist mir eigentlich total egal und total langweilig. Wenn ich da mal etwas höre, da reden die über Paragraphen 275 und 298. Und wer will denn davon überhaupt was wissen? Das interessiert mich alles gar nicht. Lass die mal da oben regieren und ich habe meine Ruhe damit. Also, lieber Otto, ganz so einfach ist die Sache ja nun doch nicht. Weißt du, wenn du nur in der Zeitung liest und wenn du da nur mal hineinschaust, was die da für Sachen erzählen und nur die Schlagzeilen da in der Bildzeitung, na, dann ist das natürlich ein bisschen langweilig. Dann denkst du dir auch, was kann man da überhaupt verändern? Aber wenn du da mal ein bisschen tiefer hineinschaust, Otto, dann musst du ja sagen, das betrifft nämlich dein Leben ganz genau, was die da beschließen. Zum Beispiel geht es damit, wer überhaupt wählen darf, wann man heiraten darf, wie man heiraten darf, wer in seiner Ausbildung eine finanzielle Unterstützung bekommen will. Und du willst doch bald mal zur Bibelschule gehen, nicht? Ob du da BAföG bekommst oder nicht, das wird ja auch in der Politik entschieden. Oder mit den Verkehrsregeln, wer die Vorfahrt hat oder wer nicht, wo du anhalten musst, wie schnell du fahren darfst, was mit den Verbrechern geschieht, der dir zum Beispiel letzte Woche das Portemonnaie geraubt hat, was mit dem passiert, das entscheidet man ja alles in der Politik. Also so ganz langweilig ist das ja nun doch wohl nicht. Denn das hat ja mit deinem Leben ganz eng zu tun. Wenn du dich gar nicht für dein eigenes Leben interessierst, wenn du dich gar nicht für deine Zukunft interessierst, wenn du dich nicht für das Land interessierst, in dem du lebst, dann kannst du sagen, Politik ist langweilig oder Politik ist mir ganz egal. Aber sonst, also sonst, Otto, geht das wirklich nicht. Ja, also Michael, ich glaube dir das hier eigentlich, das stimmt ja. Also ich möchte eigentlich immer Vorfahrt haben, das stimmt. Und heiraten will ich auch noch, bevor ich in die Bibelschule gehe. Und Geld habe ich keins. Also, da muss ich sagen, da muss ich mich doch ein bisschen mit Politik beschäftigen. Sag mal, weißt du denn, welche Partei muss man denn da wählen, die das alles durchsetzt? Also eigentlich könnte ich ja sagen, vielleicht ist Politik ja interessant, aber ich muss dir sagen, das ist mir alles zu mühsam. Ich halte mich am besten da raus und die da oben, die werden schon sehen, wie das richtig geht. Die werden das schon richtig machen, die Entscheidungen. Ja, also... Also, also, Also Otto, ich musste da ja sagen, ganz so einfach ist das dabei ja nicht. Diese Einstellung, die hört sich zwar ganz bequem an, aber Otto, leider ist das totaler Unsinn, wenn du so etwas sagst. Denn das ist ja gar nicht möglich. Denn letztendlich ist es so, dass du ja die Politik mitbestimmst, ob du das willst oder nicht. Denn durch die Steuern, die du bezahlst, das ist nicht nur die Lohnsteuer, sondern das ist die Mehrwertsteuer, die von Jahr zu Jahr steigt. Das ist die Mineralölsteuer, die du beim Autofahren immer bezahlen musst. Das ist die Kraftfahrzeugsteuer. Da unterstützt du ja die Parteien, da unterstützt du ja die Politik, so wie es jetzt gerade läuft. Also, du bist ja schon aktiv, was du machst. Ja, und wenn du dann nicht wählst, ja, was passiert dann? Da unterstützt du die kleinen radikalen Parteien, die alle ihre Wähler mobilisieren, wo alle mit dabei kommen. Und dann werden die gewählt und kommen die an die Politik, wenn du da nichts tust. Und durch alles, was du machst, bestimmst du doch die Politik mit. Kaufst du dir einen neuen Laptop, einen Computer, dann beeinflusst du die Arbeitslosenquote dadurch, weil der vielleicht in Japan oder in den USA gefertigt worden ist. Oder die Wirtschaftspolitik. Wenn du deinen Müll kompostierst, dann beeinflusst du die internationale Müllpolitik. Oder wenn du bei deinem Umzug selbst machst oder deinen Nachbarn dabei helfen, na, dann werden auch wieder ein paar Arbeitsplätze eingespart. Also ganz so einfach ist das doch nicht. Otto, wenn du meinst, dich aus der Politik raushalten zu können, dann ist das eine totale Illusion. Du bist immer in der Politik dabei, egal was du machst. Nun, Michael, das könnte ja sein. Also ich kaufe auch Benzin, ja, das stimmt. Und ich arbeite auch. Und dabei bezahle ich auch Lohnsteuer. Aber sag einmal, wenn ich jetzt mich an die Gebote der Bibel halte, dann müsste mir das doch eigentlich genügen. Denn ich bin ja jetzt vor ein paar Jahren zum Glauben gekommen. Und die sind doch von Gott so gemacht, dass wenn ich mich daran halte, dann genügt das. Denn die Gesetze in dem Staat, die sind ja nur von Menschen gemacht. An die muss ich mich ja gar nicht halten. Wenn ich die Gebote der Bibel, die 10 Gebote lese und mich danach halte, dann müsste das doch eigentlich genügen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt Otto dazu sagen würdet oder wie er selbst dazu steht. Er ist eben etwas hartnäckig dabei. Aber ich müsste dem Otto dabei sagen, ganz so einfach ist das natürlich nicht. Zwar steht in der Bibel wirklich nicht, du sollst auf der Bundesstraße höchstens 100 fahren oder wenn es nach den Grünen geht, vielleicht bald nur noch 70. Du darfst in der Stadt nur 50 fahren oder eben bald nur noch 30. Also das steht natürlich nicht in der Bibel. Aber dass es auch Sünden gibt, die Ordnungen des Staates zu überschreiten, das finden wir ja tatsächlich die Bibel. Denn die Bibel ist da ja ganz eindeutig. Weißt du, Otto, wenn du mal nachliest im Römer Kapitel 13, dann steht da nämlich, jeder Mensch unterwerfe sich der obrigkeitigen Gewalt, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersetzt sich den Anordnungen Gottes. Also, Otto, was ist? Wenn du den Geboten Gottes wieder gehorchen willst, dann musst du auch den Ordnungen des Staates gehorchen. Und staatliche Anordnungen, nach denen man sich richten soll, die sind in jedem Land unterschiedlich, weil ja die Obrigkeit auch in jedem Land unterschiedlich ist. Und Jesus selbst, der hat sich ja danach gerichtet. Als die Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, sollen wir die Steuern bezahlen in unserem Land, dann sagt er, ja, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, der Kaiser fordert das, egal wie hoch das ist, die Steuern müssen abgegeben werden. Oder er sagt dann sogar, wenn ein Soldat dich auffordert, eine Meile mit dir zu gehen, und das durfte er ja damals in Israel, dann geh nicht nur eine, sondern geh zwei mit ihm. Also ich weiß zwar nicht, was das für uns heute bedeutet, ob wir, wenn der Staat sagt, ihr sollt 15% Mehrwertsteuer bezahlen, ob wir dann 30 bezahlen sollen. Aber nun, generell heißt das ja, da Jesus hat gesagt, wir sollen uns nach der staatlichen Ordnung richten. Oder wie ist es im Philemonbrief sogar? Da gab es den Onesimus, der war Sklave. Und nun, Sklaverei ist ja nun wirklich nichts Tolles und auch nicht unbedingt nach dem Willen Gottes. Aber trotzdem, was tut der Paulus? Der sagt nicht, Sklavenbefreiung, kämpfe gegen deinen Sklavenherrn, sondern er sagt, Onesimus, geh zurück zu deinem Sklavenherrn und sei dem wieder ein guter Sklave. Also dem Staat sich unterzuordnen, sagt doch Jesus. Wenn diese Gesetze den Ordnungen Gottes widersprechen, dann brauchst du denen nicht zu folgen. Also, wenn jemand von dir fordert, nun gehe hin und bringe da irgendeinen um in der Freizeit, das musst du nicht tun. Denn das widerspricht ja den Ordnungen Gottes ganz direkt. Also das nicht. Aber trotzdem kann es manchmal sein, dass wir, wenn wir das tun, staatliche Gebote überschreiten und dann Strafen auf uns laden. Wie in Daniel 6, Vers 17 beispielsweise, wo Daniel, der den Ordnungen des Königs widersprochen hatte, freiwillig seine Strafe auf sich nimmt, in die Löwengrube hineinspringt und da ja nicht mal verletzt wird, was er vorher allerdings eigentlich nicht wissen konnte. Da hat er die Ordnungen des Staates überschritten und hat nachher die Strafe auf sich genommen, obwohl er doch den Ordnungen Gottes gehorcht hat. Da merken wir, manchmal kann es so sein, wir übertreten bei einem ungerechten Staat die Ordnungen und werden sogar noch bestraft und trotzdem sagt Gott in dem Moment, dann müsst ihr das machen, gegen den Staat auftreten. Also Michael, jetzt wirst du aber langsam kompliziert. So etwas, also jetzt muss ich mich ja noch echt um Kultpolitik kümmern. Das geht ja gar nicht mehr. Ich habe keine Zeit dafür und vor allem ist es doch so, alle Politiker sind doch Betrüger. Und mit Betrügern soll man nichts zu tun haben, das steht doch schon in der Bibel drin. Also wenn da jemand ein Irrlehrer ist oder so, dann soll man den nicht mehr anschauen, dann soll man an dem vorbeigehen und bei diesen Betrügern in der Politik doch auch. Jede Woche, wenn ich in der Zeitung lese, dann ist da ein neuer Skandal. Die eine, die fliegt mit dem Flugzeug da in die Schweiz, obwohl sie das gar nicht darf. Und der andere, der lässt sich eben so ein Bungalow bauen, obwohl er das auch nicht darf. Und der andere, der wohnt in einer großen Villa und bezahlt nichts dafür. Und das sind doch alles so Betrüger. Also mit denen darf ich gar nichts zu tun haben. Ja, also Otto, ich musste dabei ja tatsächlich recht geben. Das Vertrauen zu den Politikern ist manchmal ziemlich schwierig. Aber wie ist das denn generell im Leben? Da triffst du jetzt zum Beispiel einen Ausländer und der schlägt dich zusammen. Und danach sagst du, alle Ausländer sind blöd. Tja, also, das ist doch auch falsch, oder? So pauschal antworten. Wenn da jetzt in der Zeitung irgendetwas von Politikern steht, das sind doch so Pauschalurteile wie, alle Ausländer sind blöd, alle Amerikaner haben, was weiß ich, alle Bayern sind so, alle Österreicher sind, ja, ich sage jetzt nichts über Österreicher, nicht? Und auch nichts über Ostfriesen und auch nichts über die Schwaben und so. Aber ich meine, ihr kennt ja so manche Aussagen, die es da gibt. Und die sind ja meistens nicht richtig, nicht? Also diese Aussagen. Und mit den Politikern auch nicht. Wenn man jetzt sagt, das sind 20 Versager, aber von denen kann man ja nicht auf alle schließen. Das sind doch nicht alle Politiker so. Ich kenne zum Beispiel manche Politiker, die auch ziemlich ehrlich sind. Und vor allem muss man ja nun sagen, die meisten normalen Menschen, also die keine Politiker sind, und Otto, also da musst du mal auch auf dich selbst achten, wie ehrlich bist du denn eigentlich in deinem täglichen Alltag, nicht? Und wenn du jetzt die gleiche Möglichkeit hättest hier, wie eben der Politiker, vielleicht würdest du dann auch noch mehr Fehler machen, denn die achten ja viel mehr auf dich. Weil Politiker werden von den Medien ganz genau beachtet. Wenn du deine Steuererklärung falsch machst, das merkt ja wahrscheinlich nicht mal jemand. Aber wenn ein Politiker das macht, da schnüffelt sofort jeder hinterher und dann steht das in jeder Zeitung und du denkst, die sind besonders schlimm und du machst vielleicht genau das Gleiche. Also ganz so müssen wir das ja nur nicht sehen mit denen. Das sind ja auch normale Menschen, die auch Fehler machen. Und wenn du zum Beispiel jetzt in Aldi gehst und nimmst da eine Tafel Schokolade mit, das Schlimmste, was dir passiert, da bezahlst du 50 Mark und bekommst vielleicht eine Anzeige, heute auch nicht mal mehr. Aber stellt euch mal vor, der Bundeskanzler, der geht da durch den Aldi und der nimmt seine Schokolade da mit, dann steht das am nächsten Tag in jeder Zeitung drin und jeder denkt, das ist ein toller Betrüger. Aber eben die einfachen Menschen, bei denen steht das dann nicht da drin. Und überhaupt ist es ja auch so, dass ein Politiker viel mehr Möglichkeiten hat als du. Wenn du da hier, Otto, jetzt arbeitest du ja noch in der Kantine und sammelst da die Tabletts ein, ja was kannst du denn da schon machen? Du kannst ein Tablett mit nach Hause nehmen, aber da bekommst du höchstens einen auf den Deckel und da passiert sonst nicht viel. Aber wie ist das bei dem Politiker? Der hat da 200, 300 Untergebene, der hat ein Etat von 200 Millionen Mark und da kann der natürlich viel mehr falsch machen damit, als du mit deinen Tabletts. Und also ist ja auch die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass der nun auch mal einen Fehler in seinem Leben macht. Und darüber hinaus ist es so, dass auch du bekommst ja gar nicht so viel Angebote. Kommt zu dir mal einer und sagt, also hier, komm mal her, ich gebe dir jetzt 200.000 Mark, wenn ich das Geld, das Essen für die Hälfte bekomme. Nee. Also, das passiert ja nun wirklich sehr selten. Aber in der Politik, da ist das ja gang und gäbe. Da kommt ein Politiker zum anderen und sagt ihm dann, also hier, ich gebe dir mal ein bisschen Cash, wenn das Gesetz dort durchkommt. Oder, wenn du mit mir in diesem Fall zustimmst, dann stimme ich in deinem Fall auch mit dir zustimmen. Und dann, natürlich, ist die Versuchlichkeit ja viel größer, falsch zu handeln. Die Politiker sind eigentlich nicht schlimmer als andere Menschen auch, nur sie sind in einer viel angespannteren Situation. Und wenn alle Politiker, selbst wenn alle Politiker korrupt wären, würde das noch lange nicht heißen, dass ich mit meinem politischen Einsatz nun auch falsch handeln könnte. Denn selbst wenn alle falsch sind, denken wir mal an die Bibel, so korrupten Staaten wie meinetwegen Ägypten, wo der Josef dahin kommt, ja trotzdem handelt er nach den Ordnungen Gottes, obwohl alle anderen sich nicht um die Ordnungen Gottes kümmern. Denn Politiker müssen ja keine Betrüger sein, selbst wenn es viele sind. Nur, Michael, Also ich glaube, das könnte eigentlich sein. Also denn mein Nachbar, der lässt auch immer sein Altöl ins Boden rein, in den Boden reinfließen, das habe ich genau gesehen. Und überhaupt, also mit dem Müll, da hat er seine Mülltonne abbestellt und der wirft das alles in unser Garten rein. Aber weil der das macht, muss ich das ja noch lange nicht machen. Da hast du recht, das stimmt ganz bestimmt. Aber weißt du, Glaube und Politik, die widersprechen sich ja eigentlich. Das passt gar nicht zusammen. Entweder muss man sich doch als Christ um den Glauben kümmern und sehen, dass die armen Heiden endlich zum Glauben kommen, oder man kümmert sich eben um die Politik. Aber beides, das geht ja gar nicht. Das kann man gar nicht tun. Nun, vielleicht sind da manche hier bei euch oder auch bei dem Otto, die denken tatsächlich so. Die sagen sich also, wenn wir da ein paar verhungernde Kinder irgendwo in Indien haben und die sind da kurz vor dem Krepieren, dann geben wir ihnen am besten noch die vier geistlichen Gesetze, dass bevor sie sterben, sie sich noch bekehren können. Aber das Geld auszugeben, dafür ihnen was zu essen zu geben, das ist ja verschwendet, nicht? Also vielleicht denken ja manche so, aber ganz so einfach ist das, glaube ich, nicht. Wie sieht das denn aus bei anderen Berufen in deinem Leben? Also, wenn Politik nicht zusammenpasst mit dem Christsein, wie sieht das mit dem Banker oder mit dem Manager denn aus? Also, müssen wir doch sagen, eigentlich noch viel schlimmer, das hat doch auch nichts mit dem Geld, mit dem Gott zu tun, oder? Diese Jobs, die müsste man doch noch viel früher abhaken. Denn schon Jesus warnt doch davor, dem Mammon, also dem Geld nachzulaufen. Ja, und was tut ein Manager anderes oder was tut ein Banker anderes, als immer nur das Geld einsammeln und zählen und der Manager den nächsten Bericht zu schreiben und wieder 50% mehr Umsatz, 100% mehr Gewinn in diesem Monat bekommen oder in diesem Jahr. Also, das geht doch nur ums Geld. Da dürfte doch ein Christ erst recht nicht mitmachen. Oder wie sieht es aus mit einem Lehrer? Der muss sich nach einem atheistischen Lehrplan richten, oder? Das gibt doch irgendwie ein atheistischer Minister vor, was man da lernen muss. Du kannst als Christ also auch kein Lehrer mehr sein. Oder als Journalist, der immer nur über irgendwelche Verbrechen berichten muss, was die Leute falsch und schief machen. Da hilfst du ja nur anderen, dass sie informiert sind, was man alles an schlechten Dingen tun kann. Also nee, Journalist kannst du eigentlich auch nicht werden. Oder als Supermarktangestellte kannst du auch nicht arbeiten. Denn da in den Regalen, da ist der Alkohol, mit dem die Leute sich besaufen. Da sind die pornografischen Zeitschriften, die die Leute kaufen. Also im Supermarkt kannst du auch nichts verkaufen. Nun, wenn wir mal noch mehr Berufe durchgehen, dann wirst du merken, es bleibt da gar nichts mehr übrig. Das Einzige, was du höchstens noch werden kannst, ist Lehrer an der Bibelschule. Nun, aber da merken wir ja schon sehr schnell, Gott müssen wir in jeden Lebensbereich mit einbeziehen. Egal, wo wir arbeiten, ob wir mit Geld umgehen, ob wir mit Lebensmitteln und Alkohol umgehen, überall bei kann doch Gott bei uns sein, da können wir mit Gott handeln. Dafür sind doch die vielen Gebote in der Ordnung, in der Bibel da, dass wir uns danach richten können. Denn in der Bibel gibt es eine ganze Menge Gläubige, die sogar als Politiker gearbeitet haben. Otto, denk zum Beispiel mal bei Josef, den kennst du doch. Den hast du doch schon in der Kinderstunde kennengelernt. Im 1. Mose 41 steht ganz viel darüber. David, der war doch auch Politiker gewesen. Sogar Jesus wird als Sohn Davids bezeichnet. Und er wird einmal so regieren wie David. Oder denk an Mardochai. Viele kennen den ja nur so am Rande, nicht? Wegen der Esther. Aber lest mal ganz am Ende, was beim Buch Esther steht. Da steht, dass er erhoben wurde in die höchsten Etagen der Politik, eben in dem Staat Persien damals. Oder wie sieht es aus bei dem Sergius Paulus in Apostelgeschichte 13, der da zum Glauben kommt? Ebenfalls ein hoher Politiker, wo nicht gesagt wird, der muss seine Politik aufgeben. Und auch in unserem Jahrhundert, Otto, da gab es ein paar Leute, die als Politiker ganz deutlich und überzeugt als Christen gewesen sind. Da war zum Beispiel Christoph Blumhardt, der als Abgeordneter im Württembergischen Landtag gewesen war und als überzeugter Christ dort seine Meinung vertreten hat. Da gab es Abraham Kuyper, der als niederländischer Premierminister am Anfang dieses Jahrhunderts die Politik des ganzen Landes bestimmt hat und nebenbei eine freie christliche Universität gegründet hatte, unzählige Schulen gegründet hatte, die Kirche mit reformiert hatte und andere Dinge. Oder Ernst Sieber in der Schweiz, der dort als Nationalrat arbeitet und versucht, christliche Gedanken einzubringen. Oder ein Jimmy Carter in den USA, der sich gegen die Abtreibung einsetzt und für den Glauben einsetzt und der jetzt noch herumreist weltweit, um dort Leuten zu helfen in der dritten Welt und sich für den Glauben einzusetzen. Ja, das sind einige solche Leute und es gibt doch gar kein Gebot in der Bibel, wo steht, du darfst nicht in die Politik gehen, sondern sogar manchmal, wo Gott Leute in die Politik hinein berufen hat. Also so leicht lasse ich mich aber nun nicht noch überzeugen. Jetzt willst du wohl noch gleich, dass ich hier Bundeskanzler werde, ha? Also das geht aber nicht, denn ich will was ganz anderes werden. Nun, bei den Politikern, da ist es ja sowieso so, die wollen eigentlich gar keine Christen haben, weißt du? Und selbst wenn wir da hingehen würden und selbst wenn wir denen sagen würden, wir wollen jetzt was mitmachen, ihr müsst auf uns hören, die machen ja nur die Tür zu und dann lachen sie uns aus und dann bleibe ich lieber gleich zu Hause. Also mit so etwas beschäftige ich mich gar nicht, braucht man sich gar keine Mühe zu machen. Klares Votum von Otto. Aber nun ist es so, ich habe das genau das Gleiche so manchmal auch gedacht, Otto, wie du das gedacht hast. Und dann habe ich am Anfang dieses Jahres gelesen, eben nicht nur da, sondern auch schon früher, mal mit Politikern, was die eigentlich so sagen. Und da war ich ganz erstaunt. Da hat eben ein Bundeskanzler Kohl, der hat zum Beispiel im letzten Jahr, das wurde dann hier zitiert in diesem Jahr, gesagt, auch wer die Glaubenslehre der christlichen Kirche nicht teilt, wird ihre herausragende Rolle in einer politischen Ordnung, die auf dem Fundament allgemein verbindlicher Grundwerte ruht, anerkennen müssen. Auch wenn du das nicht ganz verstehst, ich lese noch zu Ende jetzt dabei. Es ist die Aufgabe der Kirchen in einer säkularisierten Welt, die Fragen nach dem Staat und der Gesellschaft übersteigenden Wirklichkeit, nach der letzten Sinngebung menschlicher Existenz zu stellen. Auf diese Weise erinnern sie stets auch daran, dass irdische Macht Grenzen gesetzt sind, die niemand überschreiten darf. Es gibt grundlegende sittliche Gebote, die auch die staatlichen Institutionen verpflichtet sind. Es ist nicht nur etwa das Recht, sondern es ist eine Pflicht der Kirchen, darauf immer wieder hinzuweisen. Naja, weißt du, der kennt ja nicht die einzelnen Christen, der kennt dich ja auch nicht, aber der weiß nur, dass die Kirchen da sind und dass die was über den Glauben sagen sollen. Und da sagt er ganz deutlich, Gebote des Staates, die ruhen auf der Ordnung Gottes und dann sind die Christen in der Kirche verantwortlich, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, weil der Staat sonst zusammenbricht. Und dann habe ich ja noch ein Zitat, aber das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, da ist sogar der Joschka Fischer, der Vorsitzende eben der Grünen im Bundestag, die ja nun gar nicht so christlich sind, der sagt ganz deutlich, ohne die Christen im Staat geht es nicht. Ohne den Christen und deren Ordnung kann man gar keine Gebote durchsetzen. Und das ist ja nur wirklich erstaunlich. Also zu sagen, dass die Christen da nicht gewollt sind im Staat, das ist nicht so einfach. Die wollen das schon, nur die kennen dich nicht. Und vor allen Dingen, das genügt natürlich nicht, dass du nur Christ bist. Du musst dich auch ein bisschen auskennen, nicht? Also du musst ein bisschen das erstmal studieren und da mit den Leuten reden und die kennenlernen und so weiter. Und dann geht das ja schon. Denn in der Bibel wird zwar, gibt es viel Konkurrenzkampf und die werden erstmal versuchen, dich fertig zu machen, weil ja jeder Bundeskanzler werden will dabei. Aber eben die christlichen Sachen, die kannst du da vertreten. Denn als Grundlage für die Politik, da brauchen das die anderen auch alle und die hören darauf. Weißt du, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die haben das auch gemacht. Und die Politiker haben immer wieder gesagt, warum gibt es so wenig Christen, die das wirklich vertreten? Tja, also ich gehe jetzt bald in die Politik hinein. Ich gehe nicht mehr hier da zu dir, wo du dahin bist, an der Bibelschule, sondern ich gehe jetzt in die Politik hinein. Aber weißt du, bei der Politik, wie ist das eigentlich? Gibt es denn überhaupt christliche Politik? Gibt es denn Christen, die richtig Politik machen können? Also, so die Bibel, die gibt mir doch zwar über mein eigenes Leben, über mein privates Leben Auskunft, aber was ich im Staat machen soll, darüber sagt die Bibel mir doch tatsächlich nichts, oder? Nun, ich weiß nicht, was ihr dem lieben Otto darauf antworten würdet, ob die Bibel tatsächlich nur etwas darüber sagt, ob ich nicht meinem Nachbarn das Auto stehlen soll, ob ich nicht Ehe brechen soll, ob ich nicht lügen soll, oder ob es da nicht auch Sachen gibt, die im Staat eine Rolle spielen. Sicherlich, die Verkehrsregeln, die stehen nicht in der Bibel. Es steht auch nicht darüber drin, wie hoch die Mehrwertsteuer oder die Lohnsteuer oder sonst etwas sein soll. Also in einem Fachbereich muss man sich natürlich auskennen. Aber immer wieder gibt es ja Leitplanken. Da gibt es so etwas, wo man sagen muss, dazwischen, da muss sich das bewegen. Und diese Leitplanken, die gibt die Bibel. Da gibt es für das tägliche Leben genauso wie auch für die offizielle Politik gibt es da Maßstäbe davon. Und so finden wir ganz genaue Angaben in der Bibel, zum Beispiel über den Umgang mit Ausländern, über Korruption, über den Umgang mit der Natur, über Wirtschaftsfragen und so weiter und so weiter. Wenn ich jetzt gerade mal daneben fragen darf, ich weiß nicht, wie viel Geduld ihr mit mir habt, aber interessiert es euch zum Beispiel, wenn ich nur ein Beispiel davon nehme, was ich nun ganz spannend finde, mit den Ausländern, nicht? Da habe ich doch vor kurzem in einer christlichen Zeitung gelesen, ich sage mal nicht, welche das ist so eine etwas, also eigentlich, die ich ganz schätze, aber die haben da etwas geschrieben über die Ausländer. Und da war ich nun ganz erstaunt darüber, dass die, obwohl sie ja nun Christen sind, eigentlich die Bibel wohl nicht genau gelesen haben könnten. Denn in der Bibel steht da nämlich etwas ganz anderes dazu, als was die geschrieben haben. Also, da wird hier gesagt, über den Umgang mit Ausländern, mit Flüchtlingen, nicht? Da schreiben die in ihrer Zeitschrift, in den letzten Jahrzehnten hat der deutsche Staat entgegen seiner Aufgabe annähernd 10 Millionen Nicht-Deutsche in unser Land aufgenommen. Hierdurch hat er dem eigenen Volk ungeheure Lasten aufgelegt und Massenarbeitslosigkeit verursacht. Die Ansiedlung fremder Volksteile soll offensichtlich dazu beitragen, die von Gott eingerichtete Völkerordnung zu beseitigen. Denn die bislang völkisch einheitlich geprägte Einwohnerschaft wird in unseren Zeiten durch eine internationale Bevölkerung ersetzt. Also, wenn das ein Politiker lesen würde, der würde schon denken, oh, das ist so nah an den Neonazis, nicht? Und tatsächlich müssen wir sagen, auch wenn es vielleicht nicht Neonazis sind, sind ja überzeugte Christen, die das hier sagen, aber bitte sehr, wo steht denn so etwas in der Bibel, meine Lieben? Und lieber Otto, also in der Bibel finden wir sowas nämlich gar nicht. Nirgends in der Bibel finden wir irgendein Wort davon. Sondern wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, wie sehen wir denn das? Da sehen wir viele Beispiele positiv, wie Leute ihre Heimat verlassen haben und Flüchtlinge geworden sind auf der Welt und wie das sogar gerechtfertigt oder sogar beauftragt von Gott worden ist. Denken wir an Abraham. Ja, der musste doch seine Heimat verlassen, Flüchtling im fremden Land. Und positiv, der war doch Gott gehorsam. Da müssten wir sagen, also als Ausländerfeinde, müssten wir sagen, also hier Abraham, Ausländer raus, zurück, geh zurück nach Ur. Ja, du darfst ja nichts zu suchen, nicht? Oder wie sieht es zum Beispiel mit Jakob aus, der nach Ägypten flieht wegen der Hungersnot? Wirtschaftlicher Flüchtling, müssten wir sagen, hey, nach Ägypten, geh zurück nach Kanaan, verhungert da, spielt alles keine Rolle. Also da kannst du zurückgehen. Oder wie sieht es politisch aus mit David, der eben zu den Philistern geht, weil er verfolgt wird von Saul im eigenen Land? Müsste man sagen, auch hier, David, zurück, werd ruhig umgebracht, spielt keine Rolle. Aber geht zurück. Oder Jesus, Maria und Josef, die nach Ägypten gehen, weil der Engel ihnen das sagt, im Ausland Asyl suchen. Nichts anderes als Asylsuchende ja sind. Nicht? Müssten wir sagen, also hier in Ägypten habt ihr nichts zu suchen, Ausländer raus, geht zurück, egal was mit deinem Kind passiert. Also, das ist jetzt natürlich, sind einige Beispiele in der Bibel, die ganz deutlich zeigen, so geht die Bibel mit Ausländern um. Und da gibt es viele Gründe, die genannt werden. Die neutestamentliche Gemeinde war tatsächlich multikulturell. Apostelgeschichte 6, Vers 1, Kolosser 3, Vers 11. Uns wird darauf hingewiesen, dass es vor Gott eben keine Mann und Frau, nicht reich noch arm, nicht Juden noch Griechen noch sonst was gibt. Und da waren die alle zusammen vermischt. Das Römische Reich war multikulturell. Die wenigsten Juden lebten damals in Israel. Die meisten Juden lebten eben in der heutigen Türkei, in Italien, Nordafrika und so weiter. Das heißt, das war alles vermischt. Das war gar nicht so, wie wir uns das heute vorstellen. Und natürlich dieser Schreiber, der kennt die Geschichte sowieso nicht. Sonst müsste er wissen, dass die meisten, die heute in Deutschland wohnen, hier erst seit der Völkerwanderung sind oder vertriebene Hugenotten gewesen waren oder eben ostpreußische Flüchtlinge gewesen sind, dass die so reine deutsche Bevölkerung ja gar nicht existiert, dass es die gar nicht gibt, sondern dass das alles fast Flüchtlinge sind, die hierher gekommen sind. Denn die ursprüngliche Bevölkerung, das waren Kelten gewesen und die sind alle viel weiter nach Westen ausgewandert. Das sind heute die Franzosen und Engländer. Also. Nun, darüber hinaus finden wir in der Bibel, wer das gerne nachlesen will, den kann ich das auch schriftlich geben, dass in Israel der Fremdling von Gott geschützt sein soll. In 5. Mose 14, Vers 29, 5. Mose 16, Vers 11. Und keinesfalls ungerecht behandelt werden darf. 2. Mose 22, Vers 20. Israel wird sogar aufgefordert, den Fremdling in der Erinnerung an seine eigene Fremdlingschaft in Ägypten zu lieben. Also den Fremdling zu lieben, nicht nur zu dulden, sondern den Fremdling im eigenen Land zu lieben. Ihm die gleichen Rechte zuzugestehen wie den anderen Israeliten. 3. Mose 24, Vers 22. Andererseits muss sich natürlich auch dieser Fremdling sich den staatlichen Ordnungen Israels unterwerfen. Also es ist nicht nur alle, kommt her, seid umschlungen, Millionen, wir geben alle auf, sondern es ist auch, die müssen sich den staatlichen Ordnungen unterwerfen. Also das ist die andere Seite, auch ganz deutlich. Aber ohne allerdings Juden werden zu müssen. 5. Mose 14, Vers 21. Sie können auch Fremdlinge bleiben, aber sie dürfen keinen Juden davon überzeugen, nicht Jude zu werden. Sie können ihren Glauben weiter verfolgen. Und da müssen wir sagen, ist unser deutsches Grundgesetz eigentlich gar nicht so schlecht. Denn das erlaubt ja im Prinzip nicht jedem hierher zu kommen, nur weil er gerade Spaß darüber hat, sondern hat ganz enge Schranken. Nur das Problem, was wir in Deutschland haben, wenn wir jetzt diese Grundlagen nehmen, die in der Bibel stehen, also ganz konkrete Aufgaben, über die der Staat hat, dann müssten wir sagen, das Problem besteht darin, dass die gesetzlichen Ordnungen, die es gibt, eben nicht eingehalten werden. Dass Leute, die Verbrecher sind, nicht abgeschoben werden, obwohl es gesetzlich möglich wäre, sondern immer noch weiter hier sind. Dass Leute, die aus falschen Gründen hier sind, um ihren Machenschaften nachzugehen, überhaupt hier reinkommen. Aber das ist ja gesetzlich eigentlich nicht legitim, sondern als Christen der Politik müssten wir eher vertreten und sagen, diese Ordnungen, die es eigentlich im Grundgesetz gibt, die müssen durchgedrückt werden. Danach muss man sich auch halten und muss den Strick nachgehen und nicht eben dann irgendwie sagen, also diese armen Leute, ja, die haben ja trotzdem noch ein Recht und so weiter und so weiter, sondern dann sagen, okay, hier, die haben sich nicht danach gerichtet oder hier, diese sind hier nicht richtig, die haben keinen Grund, dass sie hierher kommen sollten, der legitim ist, also werden wir sie nicht aufnehmen. Nun, also lieber Michael, du erzählst mir hier jetzt eine ganze Menge und so, ich hoffe, das behalte ich auch alles im Kopf, also mit den Politikern, ich glaube ja fast, da hast du recht, nicht? Also mit der christlichen Politik, aber es gibt doch nur, das waren doch alles so christliche Staaten doch bestimmt, nicht? Ich meine Israel, das waren doch die Juden, die haben doch an Gott geglaubt, aber heute, die Politiker, die glauben doch alle gar nicht an Gott. Und in der der Verfassung, da haben sie doch sogar gesagt, habe ich gelesen, da wollen sie sogar wegstreichen das mit Gott, also so, dass das alles von Gott gemacht worden ist, nicht? Also, ja, Otto, da hast du ja recht, das wäre ja gut, wenn alle Christen wären im Staat, aber wie sieht das denn in der Bibel aus? Ich habe schon mal verschiedene Leute genannt. Erst einmal, wie ist das mit Paulus? Der hat ja im Römer 13 geschrieben, Also, ja, und wie ist das denn gewesen zum Beispiel bei Josef, der in Ägypten gewesen war? Also der war doch auch in einem Staat, da war er sogar Premierminister gewesen. War das ein christlicher Staat?
Nee.
Also, und dann, wie ist das zum Beispiel bei Mardochai in Persien oder David bei den Philistern oder Daniel bei den Babyloniern oder Daniel bei den Persern? Waren das christliche Staaten gewesen? Nein, auch nicht. Ja, also wenn die Politiker gewesen sind in Staaten, die nicht christlich waren und die nicht jüdisch gewesen sind und Gott sie trotzdem gebraucht hat in diesen Staaten, sollten, dann können wir doch auch sagen, dann können wir in einem Staat, der ja heute viel näher als der römische Staat oder der griechische Staat oder der persische Staat an den Ordnungen Gottes ist, dann können wir doch in diesem Staat schon lange versuchen, christliche Überzeugungen zu vertreten. Denn nirgends in der Politik wirst du gezwungen, gegen dein Gewissen Entscheidungen mitzutragen. Zwar gibt es Parteidisziplin, wo man sich drängt und versucht zu drücken, also hier, du musst das aber tun, sonst werden wir dich hier in die Ecke drängen oder dich fallen lassen oder du wirst nicht mehr gewählt. Aber du musst nicht, du kannst deine Überzeugungen vertreten. Also viel habe ich jetzt ja nicht mehr dabei zu sagen, also da fehlt mir bald nichts mehr ein. Ich glaube, ich muss da schon irgendwie mich da ein bisschen mehr rumkümmern. Aber eines möchte ich ja nun doch noch sagen dabei. Weißt du, Politik, da kann man ja ganz schön viel machen, da haben viele Menschen mitzureden, da muss so viel beachtet werden, das dauert so lange, da kann man ja nie was verändern, da bin ich ja 50 Jahre dabei, dann habe ich hier einen langen Bart und trotzdem ist doch nichts passiert. Und tatsächlich, wer schon irgendwann mal in der Politik drin gewesen ist, dann werdet ihr das gemerkt haben, in der Politik, das dauert tatsächlich so lange. Da werden die nicht von heute auf morgen von den Sesseln aufspringen und sagen, toll, dass ihr kommt, jetzt werden wir eine andere Politik machen, jetzt werden wir alles verändern. Natürlich dauert das alles lange. Politik lässt sich nicht von heute auf morgen umkrempeln, es dauert oft Jahre, bis sich etwas verändert. Aber auch in anderen Lebensbereichen, lieber Otto, ist das doch so, dass du jahrelang einsetzt, um irgendein Ziel zu erreichen. Sonst geht das nicht. Ohne jahreslange Training wirst du nie Rechtsanwalt werden können. Oder ohne eine Ausbildung kannst du nicht mal Fleischer oder Metzger oder Schreiner oder Lehrer oder sonst irgendetwas werden. Gar nichts kann man ohne jahrelange Ausbildung werden. Und da investierst du viel Zeit, ohne dass sich überhaupt was verändert und du überhaupt was tun kannst. Auch dürfen die Möglichkeiten ja nicht unterschätzt werden. Zum Beispiel lesen wir ja, da schreibt nämlich der Paulus im 1. Timotheus 2, Vers 1, dass wir für die Obrigkeit beten sollen und dass Gott deshalb etwas verändern wird in dem Staat, wenn wir für sie beten. Oder in Jeremia 29, Vers 7 steht, dass wir der Stadt Bestes suchen sollen, dass wir uns einsetzen sollen für die Gegend, für die Leute, mit denen wir leben. Und zum Beispiel kannst du Briefe schreiben an die Medien. Da war neulich so ein Politiker, der hat so eine Aktion Rote Karte gemacht. Weißt du, der konnte mal Karten bestellen und da brauchtest du bloß noch einzufüllen, die und die Sendung, da ist zu viel Sex drin, da ist zu viel Gewalt drin im Fernsehen, dann konntest du die einschicken und stell dir mal vor, so ein Sender, der bekommt dann 1000 Karten oder vielleicht 10.000 Karten an einem Tag. Also der wird tatsächlich was ändern, denn die Leute bei den Medien, die achten ganz genau auf ihre Einschaltquoten und ganz genau auf ihre Publikumsmeldungen. Da tut sich was. Und weißt du, Otto, ich habe das sogar schon gemacht. Und da war sogar schon, wurde mal wegen meinem Leserbrief im Radio vorgelesen, als Antwort darauf. Und da tut sich was, also die Leute, die hören darauf, du kannst da tatsächlich etwas verändern, wenn auch nicht immer und wenn auch nicht alle immer begeistert sind. Aber umso mehr Christen sich dort melden, umso mehr passiert auch. Oder du kannst zum Beispiel dem Abgeordneten, der in deiner Gegend ist, deine Meinung sagen und der will ja wiedergewählt werden. Und wenn du denen dann sagst, ja also hier, wir sind schon ein paar Christen, nicht? Und also wenn sie da nicht ein bisschen Druck machen und so, also dann werden wir sie aber bestimmt nicht wählen, dann wird er sich das genau überlegen und wird vielleicht sogar mal vorbeikommen und mit euch versuchen zu reden. Oder ihr könnt zum Beispiel eine Unterschriftenliste machen darüber, wenn ihr für irgendwelche Sachen, zum Beispiel bei Abtreibung und so, wenn ihr dagegen seid und wenn ihr dagegen etwas habt. Oder ihr könnt mit anderen Christen darüber sprechen oder sogar eine eigene christliche Partei gründen, wie es ja schon manche gibt. Oder es gibt ja auch öffentliche Diskussionen, an denen man teilnehmen. Oder zum Beispiel, weißt du, Otto, das machen wir hier in der Bibelschule auch. Da gibt es ein Medienteam, das bereitet Radiosendungen vor. Da habe ich auch schon ein paar Mal mitgemacht. Und die werden dann öffentlich im Radio ausgestrahlt. Und auch da können wir ja Menschen erreichen, die darauf antworten. Und das ist ja, hat ja alles was mit Gesellschaft und Politik zu tun. Oder wir können unsere Nächstenliebe praktisch zeigen, wie in Matthäus 25, Vers 34, 1. Johannes 3, Vers 17 und ähnlichen Stellen das gezeigt wird. Da sind Christen aufgefordert, auch in ihrer ungläubigen Umwelt zu zeigen, durch ihre Taten, dass sie Christen sind. Ja, Michael, du hast recht. Ich werde Politiker. Ich gründe eine eigene Partei. Komm, lass uns gleich losgehen. Wir nehmen die Bibel. Da steht alles drin, was wir wissen müssen. Also, jetzt war das vielleicht etwas zu viel für den Otto, und deshalb muss ich Ihnen noch sagen, also Otto, bevor du jetzt wegläufst, denk daran, in der Politik ist es zwar so, dass es gut ist, wenn man gläubig ist und wenn man die Ordnung der Bibel kennt, aber man muss auch sich bei Fachleuten erkundigen und ein bisschen Fachwissen haben. Denn, weißt du, die Bibel ist ja kein geistliches Orakel. Wenn es jetzt darum geht, soll ein Benzinliter, also ein Liter Benzin 5 Mark kosten, dann kannst du ja nicht aufschlagen und welche Zahl ich zuerst sehe, so viel soll der Liter Benzin kosten. Also, hier steht 13. Nein, 13 Mark soll der Liter Benzin kosten. Also, nein, so geht das nicht, Otto. Du musst dich schon ein bisschen mehr auch nach den Fachentscheidungen richten. Und weißt du, manchmal kann es sein, dass wir auch in unserem besten Wissen und Gewissen, in unserer Beziehung zu Gott, Entscheidungen treffen müssen, selbst wenn wir nicht hundertprozentig wissen, ob die richtig sind. Aber dann müssen wir immer wieder Gott darum fragen und zum Beispiel eben mit dem Benzin, das können wir in der Bibel nicht ganz genau lesen. Na, also lieber Otto, ich glaube, hier ist jetzt schon ein bisschen klarer geworden, nicht? Also so wie das ist.
Ja, ja, mir ist das ganz klar geworden.
Also, nun, mit dem, das ist so, also gesellschaftliche Verantwortung hat ja eigentlich jeder im Leben, nicht? Ob er will oder nicht. Und so kommt es nur darauf an, ob du das wirklich wahrnimmst oder ob du einfach die Augen zumachst, Augen zu, Ohren zu, was, Mund zu, nicht? Also, und dann sagst du quer durch, ich kümmere mich nicht mehr darum. Oder ob du sagst, tatsächlich, durch alles, was ich tue, beeinflusse ich meine Umwelt ja auch mit. Und im Neuen und im Alten Testament wird passives und aktives politisches Engagement gefordert von den Leuten. Das sollen sie tun, ganz klar, viele Bibelverse darüber. Und in unserer modernen Gesellschaft kannst du dich gar nicht da raushalten. Und es gibt ja in unserem Staat, zumindest in Deutschland, viele Möglichkeiten, in der Politik mit Einfluss zu üben, die der Staat sogar fordert, wo du das machen kannst und gleichzeitig der Bibel gehorsam bist. Suchet der Stadt Besten, in die ich euch geführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl ergeht, dann wird es euch auch gut gehen. Jeremia 29, Vers 7. Nun, wer noch weitere Bibelverse haben möchte, die habe ich hier einige drin stehen. Ich habe sie nur nicht jetzt alle vorgelesen, wie gesagt, weil sonst würden wir noch etwas mehr Zeit brauchen. Aber das, was ich in jedem Fall hoffe, was hier mit Otto und mit eurer Beteiligung hier daran hoffentlich deutlich geworden ist, Politik, auch im Jahr 1998, wenn die Bundestagswahl ansteht, ist auch eine Sache der Christen. Da können wir nicht nur sagen, lasst mal die anderen machen. Da können wir auch nicht nur sagen, oh, die bösen Leute da, die sowieso alle Betrüger sind. Sondern da müssen wir sagen, das, was wir für Verantwortung in unserer Umwelt haben, und das heißt auch in der politischen Umwelt, auch in der Gesellschaft, dazu sollen wir stehen und anderen auch das zeigen. In persönlichen Gesprächen, in einem kleinen Leserbrief, der ganz kurz sein kann, oder nur in einem Anruf. Und schon merkt man das. Oder eine Jugendgruppe, die im Bürgerfunk in Nordrhein-Westfalen eine Sendung gestaltet. Oder irgendwelche solche Sachen. Es ist massenhaft, gibt es Möglichkeiten, wo wir andere Menschen so erreichen können und als Christen öffentlich präsent sein können. Dann brauchen wir nicht zu mäkeln und sagen, ah, die machen ja alles falsch. Ja, wenn wir nicht dazu kommen und wenigstens dann unseren Einfluss so weit wie möglich geltend machen, wie wir ihn haben, dann brauchen wir auch nichts zu sagen, wenn die anderen das nicht so machen, wie wir uns das denken. Also, da lasst uns herausgefordert sein in kleinen Bereichen. Ich sage ja nicht, jeder muss Politiker werden, wie eben ein Daniel, ein Josef und so weiter und ein David. Wobei es auch manche Christen geben kann, die Gott speziell zu solch einem Beruf beruft. Denn das Wort Beruf, da steckt es ja drin. Jeder Beruf ist eigentlich eine Berufung von Gott. Egal, ob ich Postbote bin, egal, ob ich eben Verkäufer beim Aldi bin, egal, ob ich Ingenieur bei einer Firma bin, alles ist eine Berufung. Und genauso kann es auch sein, dass Gott Leute in die Politik beruft, die dort ein Zeugnis sein sollen. Und dann ist es an uns, die zu unterstützen, auch in ihrem Bereich. Wer noch mehr Fragen hat, wie das alles konkret möglich ist, was man da machen kann, was Christen schon tun und so weiter, dem kann ich gerne hier noch ein paar Blätter zum Lesen geben oder ihm etwas dazu sagen. Wir wollen hier heute Abend abschließen und noch gemeinsam zum Abschluss beten.